Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Da auf Rolf-Dieter Brinkmanns 85. Geburtstag vor einer Woche nun an diesem Mittwoch auch noch sein 50. Todestag folgt, hat der Berliner Tagesspiegel gleich zwei Gründe, mal wieder etwas über den Pop-Literatur-Pionier zu schreiben. Allerdings klingt das bei Maximilian Mengeringhaus fast wie eine lästige Pflicht. Alle Jubiläumsjahre wieder werden im Fall Brinkmanns dieselben Anekdoten aufgewärmt. Wie er Marcel Reich-Ranicki drohte, wie großartig Heiner Möller ihn fand oder wie kapriziös der Umgang mit seiner hinterbliebenen Frau Marleen in Nachlassfragen angeblich sei. Wohl dem also, der noch einen neuen Blick auf den bei einem Autounfall in London ums Leben gekommenen, bestens dokumentierten Dichter findet. Hubert Spiegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist dafür extra ins tiefste Niedersachsen gefahren, denn Rolf-Dieter Brinkmann hat Einzug gehalten ins Rathaus von Vechta, der Stadt, unter der er gelitten, die er beschimpft und verteufelt hat. Für zwei Wochen werden nun also im Rathaus von Brinkmanns Geburtsstadt die Fotos von Ulrike Pfeiffer ausgestellt, die das damals 17-jährige Fotografie-Lehrmädchen vor knapp 60 Jahren in der Kölner Wohnung des Autors schoss. Mach, was du willst, habe Brinkmann zu ihr gesagt und ihr völlig freie Hand gelassen. Die 60 so entstandenen Fotografien beschreibt der FAZ-Autor so. Sie zeigen den Schriftsteller in der Intimität der Wohnung im vierten Stock der Kölner Engelbertstraße 65. Brinkmann am Schreibtisch, die Zigarette in der Hand. Brinkmann am Spülbecken in der Küche. Brinkmann mit einem Eimer im Treppenhaus. Da muss man wohl schon ein sehr großer Brinkmann-Fan sein, um dafür nach Vechta zu fahren. Lustiger wird es bei Willi Winkler, der in der Süddeutschen Zeitung über den jungen Dichter tatsächlich behauptet, es hätte auch alles gut werden können. Mit 18 schon Angestellter beim Finanzamt Oldenburg, Anfangsgehalt 174 D-Mark, zuzüglich 68 D-Mark Ortszuschlag, nicht ohne Aufstiegschancen. Nach der Probezeit stellte ihm der Chef ein schönes Zeugnis aus. Brinkmann ist willig, gewissenhaft und dienstfreudig. Ehrlichen Herzens möchte Arno Wiedmann in der Frankfurter Rundschau YouTube zum 20. Geburtstag gratulieren. Am 23. April 2005 ging die Plattform mit einem 19-Sekunden-Film online, in dem einer der drei Gründer, Javed Karim, vor einem Elefantengehege in San Diego steht. Der Film ist eigentlich nicht der Rede wert, aber über Javed Karim möchte ich hier unbedingt noch sagen, er wurde am 28. Oktober 1979 in Merseburg im Bezirk Halle DDR geboren. Seine Mutter stammte aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Sein Vater, Naimul Karim, war aus Bangladesch mit einem Stipendium in die DDR gekommen, wo er an der Technischen Hochschule Merseburg Chemie studierte. Marie Gundlach erinnert in der SZ, was da für eine schöne neue Welt entstand. Es begann die Ära der Subkulturen, neben den Gamern zum Beispiel, die Videoblogger, kurz Vlogger, die ihr eigenes Leben oder auch das ihrer Familien, Family Vlogger, festhalten, Tagebuch führten. Die Beauties in Deutschland angeführt von Bibis Beauty Palace und Dagi B, die Schminktipps gaben oder ihre Einkäufe bei DM zeigten. Musiker, Comedians, Bücherwürmer, Anime-Fans, Sportler, Outdoor-Menschen. Jeder fand Gleichgesinnte auf YouTube. Bis heute ist das so. Einer dieser YouTube-Stars war Finn Kliemann, der in seinem Kliemannsland mit Do-It-Yourself-Videos fast alles möglich machte. Doch die ewig gute Laune endete, als ihm zweifelhafte Maskengeschäfte während der Corona-Pandemie nachgewiesen wurden. Nun möchte er gern wieder zurück und hat sich dafür von der ARD begleiten lassen. Ich könnte gut darauf verzichten, dass er in den Medien irgendwo auftaucht, sagt Kliemanns Mutter über den Comeback-Versuch, berichtet Inga Bartels, die die Dokumentation für den Tagesspiegel gesehen hat und ihre Überschrift verrät, was YouTube eben auch sein kann. Das ist einfach ein riesengroßes Ego-Ding.